So, liebe Kinder, wie geht es euch heute Morgen? Gut. Jetzt wollte ich euch fragen, wenn ihr da müsst ihr vielleicht ein bisschen vorkommen, dass ihr mal so herstehen könnt, dass ihr im Spiegel seht. Siehst du dich im Spiegel, Jamie? Nein, da musst du ein bisschen näher kommen. Bis du dich siehst. Siehst du dich jetzt? Gut. Ja. Gut, dann kannst du auf die Seite stehen. Das ist so ein bisschen wie, ja, wenn man sich da anschaut, dann sieht man etwas, oder? Man sieht sich selber. Ja. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wann habt ihr gesehen, oder habt ihr reingeschaut? Ja, der Jamie. Und wie würdest du dich beschreiben? Wie bist du? Wie bist du, Jamie? Ah, das ist noch etwas zu früh. Können wir das noch? Dass wir das noch nicht. Da, danke. Hey, Jamie, komm, bleib noch schnell da beim Spiegel. Hey, hat jemand schon mal gesagt, wie du bist? Habt ihr schon mal etwas gehört? Ist schon mal etwas über euch gesagt worden? Ja, Damian. Du bist doof, hä? Nehmen wir das mal aufschreiben. Weißt du, was sie über mich mal gesagt in der Schule? Hm? Ich habe ein Vogelnest auf dem Kopf. Sie sind unpflegt. Das ist noch eine Idee. Es wird manchmal über einem gesagt. Langsam, ja, das hat man bei mir aber auch gesagt im Sport. Mir hat man zum Beispiel noch gesagt, ich sei ich sei zu jung, sei zu laut, ich singe zu laut, ist mir vor allem aber gesagt worden, sogar noch im Gimmer. Ich habe keine Ohren weh, wenn man neben mir hockt. Es ist noch gesagt worden, ich sei anders. Ja, das war jetzt Berndeutsch. Was gibt es noch so? Okay. Schreiben wir mal einfach Affären. Sind die Sachen, die wir jetzt hier aufgeschrieben haben, ist das schön, wenn so, wem jemand so etwas sagt? Nein. Tut das ein bisschen weh? Und ist das etwas, was man einfach so schnell wegwischen kann? Und einfach wieder vergisst? Nicht, gell? Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Ich weiss, Damian und Jamie, die kennen sie schon. Aber ich möchte euch sie trotzdem erzählen, weil ich finde es nämlich eine ganz tolle Geschichte. Du merkst es dir gerade. Und dass die Erwachsenen und alle auch schauen können, habe ich die Bilder auf der Präsentation. Und es geht um die Stadt der Wemix. Die Wemix, die waren ein kleines Volk von Holzbäben, die alle vom Holzschnitzer am Eli gemacht wurden. Seine Werkstatt ist ganz oben, der seht ihr dort oben, auf dem Hügel oberhalb des Städtchens. Und jeder von diesen Wemix war ganz anders. Ein paar hatten grosse Nasen, andere hatten grosse Augen, ein paar waren gross, andere klein, ein paar hatten Hüte an, andere Mäntel, aber alle sind vom gleichen Holzschnitzer gemacht worden und haben im Städtchen gelebt. Und den ganzen Tag, jeden Tag, hat Wemix das gleiche gemacht. Sie haben einander Kleber angeklebt. Jeder Wemix hat eine Schachtel mit goldigen Sternchen gehabt und eine andere mit grauen Punkten. Und in der ganzen Stadt haben die Leute nichts anderes gemacht, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, denen, wo ihr Holz so schön glatt war und Farbe gestrahlt hat, haben immer Sterne bekommen. Aber wenn das Holz rauch war und die Farbe schon abblättert, dann haben die Wemix Punkte angeklebt. Die tolle Sachen machen konnten, haben auch Sterne bekommen. Ein paar konnten grosse Klötze über ihren Kopf lüpfen oder über hohe Kisten kumpen. Andere haben schwierige Wörter gekannt oder konnten schön singen. Jeder hat einen Stern gegeben. Ein paar Wemix, die haben überall Sterne gehabt. Und immer, wenn sie ein Stern bekommen haben, haben sie sich ganz besonders gut gefühlt. Dann wollten sie gerade etwas Neues machen, um wieder ein Stern zu bekommen. Andere haben nur sehr wenig können und die haben Punkte bekommen. Da seht ihr, wie Punkte angeklebt werden. Und der Punkinello, der hat zu denen gehört. Er hat probiert, so hoch zu kumpen wie die anderen, aber er ist immer umgekehrt. Und wenn er hergekehrt ist, dann sind die anderen gekommen und haben ihm Punkte angeklebt. Manchmal hat er sein Holz verkratzt, wenn er umgekehrt ist, und dann hat er noch mehr Punkte bekommen. Und wenn er probiert hat, zu erklären, warum er umgekehrt ist, hat er etwas Dummes gesagt und die Wemigs haben ihm wieder Punkte gegeben. Nach einiger Zeit hat er so viele Punkte gehabt, dass er gar nicht mehr raus wollte. Er hat Angst gehabt, dass er irgendetwas Dummes machen würde, wie seinen Hut vergessen oder in einen Klunker stehen. Ist in einen Klunker stehen etwas Dummes? Oder macht das ganz viel Spass? In einen Klunker kumpen, wenn man Regenstiefel anhat. Macht viel Spass, oder? Aber die Remix hat gefunden, das ist etwas Dummes. Und dann würde er ja schon wieder Punkte bekommen. Und er hat schon so viele graue Punkte bekommen, dass die anderen sich kommen und ihm ganz ohne Grund noch mehr Punkte haben angeklebt. Er verdient die vielen Punkte, da sind sich die anderen Holzbaby einig gewesen. Er ist kein gutes Holzbaby. Und nach einiger Zeit hat der Punkinello geglaubt, was die anderen gesagt haben. Ich bin ein schlechter Wemig, hat er gesagt. Wenn er rausgegangen ist, ist er bei den anderen Wemig geblieben, die auch viele Punkte hatten. Er hat sich dann ein bisschen besser gefühlt, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages hat der Punkinello ein Wemig-Mädchen getroffen, das ganz anders war als all die anderen. Was ist bei diesem Mädchen anders? Seht ihr das? Sie hat kein Sternchen und sie hat keine Punkte. Sie war einfach nur aus Holz. Und ihr Name war Lucia. Es ist nicht daran gelegen, dass die anderen ihre keine Kleber haben nachkleben wollten. Aber die Kleber die haben einfach nicht gehabt. Ein paar Wemigs haben Lucia bewundert, weil sie keine Punkte hatte. Und dann sind sie zu ihr hergelaufen, für ihr Sternchen anzustecken. Aber das Sternchen ist einfach abgefallen. Andere haben auf sie runtergeschaut, wo sie keine Sterne hatte. Und dann wollten sie ihr einen Punkt ankleben, aber auch die Punkte sind einfach abgefallen. So will ich auch sein, hat der Punkinello gedacht. Ich will nicht, dass mir irgendjemand etwas anklebt. Also hat der Zemmig-Mädchen ohne Kleber gefragt, wie sie das geschafft hat. Das ist ganz einfach, hat Lucia gesagt. Ich besuche jeden Tag den Eli. Der Eli? Ja, der Eli, der Holzschnitzer. Ich hocke bei ihm in der Werkstatt.
Warum?
Warum findest du es nicht selber raus? Geh einfach den Hügel drauf. Er ist da. Und mit dem hat sich das Mädchen umgedreht, das keinen Kleber hatte und ist davon gehüpft. Aber ob er mich echt will sehen, hat der Punkinello gerufen. Lucia hat ihn nicht mehr gehört. Der Punkinello ist heimgegangen. Er ist am Fenster gehockt und hat zugeschaut, wie die anderen draussen sind rumgelaufen und einander Sternchen und Punkte haben angeklebt. Das ist falsch, hat er zu sich selber gesagt. Und entschieden, der Eli zu besuchen. Der Punkinello ist den schmalen Weg der Hügel darauf gelaufen und ist in die grosse Werkstatt hinein. Seine hölzigen Augen haben sich ganz gross gemacht, als er gesehen hat, wie gross hier alles war. Der Hocker war so gross wie er. Er musste sich auf die Zehenspitze stellen, um auf den Arbeitstisch zu schauen. Der Hammer war so lang wie sein Arm. Der Punkinello hat geschluckt, hier bleibe ich nicht. Er hat sich zur Tür gedreht und dann hat er seinen Namen gehört. Punkinello. Die Stimme war tief und kräftig. Der Punkinello ist geblieben stehen. Punkinello, wie schön, dass du da bist. Komm daher und lass dich anschauen. Der Punkinello hat sich langsam umgedreht und den grossen, bärtigen Handwerker angeschaut. «Du kennst meinen Namen?» hat der kleine Wemig gefragt. «Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe ihn gemacht.» Der Eli hat sich gebückt und aufgelüpft und auf seinen Arbeitstisch gesetzt. «Hm», sagt der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte gesehen hat. Es sieht so aus, als hättest du schlechte Noten bekommen. Ich wollte das nicht, wollen, Eli, aber ich habe alles probiert. Du musst dich nicht vor mir verteidigen, Kleine. Mir ist es egal, was die anderen Wemix denken. Wirklich? Ja. Und dir sollte es auch egal sein. Wer sind denn die, dass sie Sternchen oder Punkte vergeben? Sie sind Wemix genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Der Punkinello hat gelacht. Ich? Einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hoch kumpen, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Der Eli hat der Punkinello angeschaut und seine Hänge auf die schmalen Schultern gelegt und langsam gesagt, weil du mir gehörst. Darum bist du für mich wichtig. Noch nie ist der Punkinello von jemandem so angeschaut worden. Er hat nicht gewusst, was er sagen soll. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, hat der Eli erklärt. Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keine Kleber hat, hat der Punkinello gesagt. Ich weiss, sie hat es mir von dir erzählt. Warum bleiben die Kleber nicht an ihren Kleben? Der Holzschnitzer hat ganz fein gesagt, weil sie entschieden hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Die Kleber haben nur, wenn du es zulässt. Was? Die Kleber kleben nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten sie dir die Kleber von den anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Der Eli hat gelächelt. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Kleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, für dass ich dich daran erinnere, wie wichtig du mir bist. Der Eli hat den Punkinello aufgelüpft, ihn abgelüpft ab seinem Arbeitstisch und ihn auf den Boden gestellt. Denk daran, sagt der Eli, wo der Wemmig durch die Türe ist gegangen. Du bist einmalig, einzigartig, weil ich dich gemacht habe. Und ich? Ja, gell, mache keine Fehler. Der Punkinello ist nicht geblieben stehen. Aber in seinem Herz hat er gedacht, ich glaube, der Eli meint das ernst. Und als er das gedacht hat, ist ein Kleber auf den Boden gefallen. Habt ihr eine Ahnung, an wen uns der Eli erinnert? Nicht an Gott. He? Gott hat jeden von uns gemacht. Jeden einzelnen. Und schaut mal umeinander. Schaut mal umeinander. Hat es da irgendjemand, der genau gleich ist wie dir? Nein. Aber jeder ist gut. Und Gott hat jeden gern. Und egal was das euch gesagt wird, egal was, wichtig ist, was Gott über euch denkt und euch sagt. Und Gott sagt euch, dass ihr euch ganz fest gern hat und dass ihr ihm ganz, ganz wichtig seid. He? Und um das geht es auch in der Predigt. Ja, wir gehören auch Gott. Wir sind alle seine Kinder. Und zwar von euch bis zum jedem Einzelnen. Sogar Jamie, das Urgrosse, der 93 ist, ist ja kein Kind mehr, aber es ist auch noch ein Kind von Gott. Jedes Einzelne. Alle, die da.
Ich lese jetzt Galater 5, Vers 1 aus der Hoffnung für alle. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst.
Freiheit. Die heutige Abendmahlspredigt dreht sich in die Reihe ein, wo ich momentan dran bin, oder vielleicht gemerkt hat, vielleicht auch nicht, was mir um grundlegende Themen von der Bibel geht. Beim letzten Abendmahl haben wir es gehabt, dass Gott Liebe ist. Und beim Muttertag haben wir es gehabt, das Thema von Liebe deinen Nächsten. Und heute geht es um Freiheit. Wenn es nämlich um Liebe geht, dann muss etwas ganz klar festgehalten werden. Liebe existiert nur in einer Umgebung von Freiheit. Weil Liebe kann nicht erzwungen werden. Liebe, richtige Liebe, wenn es also Liebe ist, dann lässt die immer die Freiheit, Nein zu sagen. Sie abzulehnen. Nein. Und Gott ist die Freiheit so wichtig, dass er sich damit eigentlich auch selber Grenzen setzt. Weil er nämlich Liebe ist, sind ihm ein paar Sachen unmöglich. Also unserem allmächtigen Gott, der nichts unmöglich ist, hat Sachen, die ihm nicht möglich sind. Gott kann nicht lügen. Er kann nicht manipulieren. Gott zwingt nicht. Er kann das gar nicht. Er kann auch nicht nötigen oder drohen. Er kann nicht täuschen und er kann auch nicht reinlegen. Also er kann nicht betrügen. Und das sind nämlich alles Sachen, die nicht mit Liebe kompatibel sind. Liebe kann das nicht. Weil Gott Liebe ist, hat er uns Menschen auch als Wesen geschaffen, die er nicht nur gern haben kann, die er nicht nur lieben kann, sondern Wesen, die fähig sind, ihn zurückzulieben. Und für das möglich ist, ist Freiheit eben eine zwingende Notwendigkeit. Liebe geht nur, wenn es freiwillig ist. Die Freiheit, also die Notwendigkeit von dieser Freiheit, die birgt ein Risiko. Gott kann abgelehnt werden. Gott kann in seiner unglaublichen Liebe abgelehnt werden. Und Gott ist bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Nämlich das Leiden von der Liebe, die nicht zum Ziel kommt, die nicht ankommt. Liebe, die nicht angenommen wird. Liebe, die zurückgewiesen wird. Ich weiss nicht, wie es euch ist gegangen in den Teenagerjahren oder vielleicht jünger, wenn man so einen Schwarm hatte und man war verliebt und die Liebe ist nicht erwidert worden. Das tut weh. Es tut weh, wenn man jemanden gern hat und mit jemandem Zeit möchte verbringen und die Person sagt, nein, sehe ich nicht so, ich habe kein Interesse. Der Martin Schleske schreibt in seinem Buch «Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens», beschreibt er es so. Gott ist fähig zu leiden und da er liebt, tut er es auch. Das bedeutet, es ist das Leiden der Liebe selbst. Es ist eine Liebe, der es, wo immer wir Gottes Anwesenheit verletzen, verwehrt ist zu lieben. Gottes Anwesenheit ist verletzbar, denn es ist die Verletzbarkeit der Liebe. Gottes Wesen aber ist belastbar, denn sein Wesen ist die Liebe. Gott ist verletzlich. In seiner Liebe. Und trotzdem ist er eben belastbar. Zerbricht er nicht unter dem, gerade weil er Liebe ist. Liebe, die alles dreht, alles duldet und immer hofft und wartet. Gott ist Liebe. Auf eine Art und Weise, die unsere Vorstellung mal überschritten. Es ist eine Liebe, die Freiheit lässt. Und die durch das, wo, wenn sie nicht darf lieben, leidet. Gott ist unsere Freiheit. Also aus seiner Liebe zu uns ist Gott unsere Freiheit so wichtig, dass er sie aufnimmt, dass er abgewiesen und verletzt wird. Er nimmt sie auf, dass wir Nein sagen. Doch in seiner Liebe hält er das aus und hört trotzdem nicht auf, uns zu lieben. Egal was unsere Antwort ist, seine Liebe bleibt. Sie kommt einfach leider nicht zum Ziel in uns. Sie findet keinen Raum. Sie kann nicht wachsen. Ohne Freiheit keine Liebe, aber auch ohne Liebe keine echte Freiheit. Der James Appel schreibt, als Adam und Eva gegen Gott rebellierten, wurden sie zu Sklaven der Angst und Scham. Das brachte sie dazu, Gott zu misstrauen und nicht zu glauben, dass er sie wirklich immer noch liebte. Ihre Freiheit zu lieben oder nicht zu lieben, kostete sie die Fähigkeit zu vertrauen, was die Grundlage von Liebe ist. Adam und Eva haben ihre Freiheit genützt. Sie haben ihren freien Willen gelebt und ihn genützt und sich gegen das Vertrauen zu Gott entschieden. Oder das, sie sind versklavt worden zu der Angst und Scham. Und vor allem haben wir das die Fähigkeit zum Vertrauen verloren. Und ohne Vertrauen können wir auch nicht richtig lieben. Wenn ich nicht vertrauen kann, dann kann ich auch nicht lieben. Und das bringt uns so ein bisschen wie in eine Schwierigkeit hinein. Ohne Liebe keine Freiheit. Also die Liebe, die Freiheit, die uns Liebe schenkt, hat in Kauf genommen, dass wir unfrei werden, weil wir nicht mehr vertrauen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in einer Situation bin und ich kann niemandem vertrauen, dann fühle ich mich nicht frei. Dann bin ich nämlich gebunden an die Angst, dass mir jeder irgendwie reinlegen könnte oder dass mir jeder böse will. Und das ist kein freies Leben. Vertrauen ist also auch eine Grundlage für die Liebe. Und wenn ich nicht vertrauen kann, kann ich nicht lieben. Jetzt ist es einfach so, dass ein Vertrauensverlust nicht einfach nur durch Worte wieder geheilt werden kann. Es gibt in unserem Leben manchmal, in unseren alltäglichen Beziehungen, dass Vertrauen gebrochen wird. Und eine Entschuldigung ist wichtig und Vergebung ist wichtig und ein Neuanfang. Aber das Vertrauen muss verdient werden. Das Vertrauen muss man erleben. Man muss wieder erleben, dass die Person vertrauenswürdig ist. Nur weil sie sagt, ich mache es nie mehr, bleibt bei uns ein Rest so ein bisschen von Misstrauen, von Angst. Stimmt es auch wirklich? Gott hat gewusst, dass nachdem, dass eben die Angst und auch die Scham, dass man nicht genügt, dass man nicht lenkt, dass man nicht gut ist, dass man nicht geliebt wird, ins menschliche Denken Einzug gehalten hat, reden allein nicht wird länger. Der Mensch braucht Beweise, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass er die Menschen immer noch gern hat. Und das finde ich eigentlich das Coole, dass wir die Bibel haben. Weil wenn wir nämlich das Alte Testament nehmen und dort uns so die Geschichten anschauen, dann merken wir, dass es so wie eine Sammlung ist von Geschichten von ganz unterschiedlichen Menschen, die ihre Freiheit ausgeübt haben. Und Gott, was er machen lassen. Ausser, wenn es quasi so Notfallmassnahmen müssen ergriffen werden, für dass sich die Menschheit nicht gerade selber zerstört. Und wenn wir die Geschichten anschauen, dann sehen wir, wie das Alte Testament Beweise sammelt darüber, was die natürlichen Konsequenzen sind, wenn der Mensch seine Freiheit nützt, für einfach zu machen, was er will, und seinen eigenen Weg zu gehen, ohne den Schöpfer mit einzubeziehen. Nehmen wir zum Beispiel den Abraham. Der Abraham, der Gott folgt, der losgeht, bis er zu einer Situation kommt, wo es ein bisschen schwierig wird. Und dann nimmt er seine Frau und sagt, sie ist meine Schwester. Kommt nicht so gut raus. Gott greift wieder ein, rettet Zara, es kommt alles gut. Ein Zeitchen später, Abraham, gleiche Situation. Abraham macht wieder das Gleiche. Meine Frau ist meine Schwester. Kommt wieder nicht gut, Gott greift wieder ein. Aber auch mit der Hagar, all die Geschichten zeigen auf, dass es, wenn wir einfach unser eigenes machen, irgendwie nicht gut rauskommt. Ich weiß nicht, wer von euch mal das Buch Richter hat gelesen. Es ist nicht gerade leichte Kost. Es hat dort ganz, ganz heftige Geschichten drin. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum? Warum wird so ein Gräuel beschrieben? Warum in der Bibel, wo es um Gottes Liebe geht, werden so furchtbare Geschichten von Menschen, die wirklich nur noch gegeneinander sind, von Frauen, die ausgenutzt werden? Was soll das? Was hat das für einen Platz? Und Unser Alttestamentlehrer hat dann gesagt, weisst du, das Buch Richter, der Zweck des Buch Richter ist vor allem zum zeigen, was mit den Menschen passiert, wenn sie Gott aussen vorlassen. Zum aufzeigen, wie schlimm, dass Menschen sich verhalten können ohne Gott. Es ist aber aus unserer Freiheit. Es ist unsere Freiheit, das Leben mit oder das Leben ohne Gott zu wählen. Durch den Vertrauensbruch bei Adam und Eva sind wir alle gefangen worden von Angst und von Scham. Von dem Misstrauen, von dem leisen Zweifel immer wieder, wo der Teufel schon dort hat gesagt, meinst du wirklich? Bist du dir sicher? Meint es Gott wirklich gut mit dir? Oder will er dich nur ein bisschen behalten? Kannst du dich wirklich darauf verlassen, dass Gott dein Beste will? Und das Misstrauen hat zu Gefangenschaft geführt. Zu einer seelischen Gefangenschaft. Zu einer Gefangenschaft von unserem Denken und unserem Sein. Und von Anfang an wird ein Messias verheißen. Ein Retter, ein Gesalbter, der Erlösung bringt. Und es ist schön zu sehen, dass das nicht nur einfach so ein Versprechen, ein leeres Versprechen ist, sondern dass das so passiert ist. Und Jesus hat relativ früh seine Mission offenbart. Warum? Dass er Mensch ist worden, warum dass er auf die Welt gekommen ist. Und im Lukas-Evangelium finden wir das so. Und zwar gerade nachdem, dass er 40 Tage in der Wüste war, nach seiner Taufe, und er dort versucht ist worden. Und der Teufel auch wieder gekommen ist mit, Gott hat doch gesagt, du bist dir sicher und kannst dich echt darauf verlassen. Kommt Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist worden. Und ich lese aus Lukas 4, Lukas Evangelium Kapitel 4, ab Vers 16. Das heißt, er, so kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen. Die Mission, Freiheit zurückzubringen. Der Menschheit, Freiheit zurückzubringen. Und nicht einfach nur irgendeine Freiheit. Und wenn ihr die Evangelien durchlesen und all die Wunder anschaut, die Jesus Menschen heilt, heisst es häufig, dass er sagt, du bist frei von deinem Leiden. Du bist erlöst. Es ist immer mehr als nur die körperliche Krankheit. Ich zitiere nochmal den James Apple, der sagt, die Freiheit, die Jesus der Menschheit wiederherstellen wollte, war eine Freiheit von Angst, Scham, Misstrauen und Einsamkeit. Dies waren die Dinge, die Menschen in der Gefangenschaft einer unterdrückenden Lebensweise hielten, egal ob religiös oder säkular. Es ist Angst und Scham und Misstrauen, die uns gefangen nimmt. Und das kann uns gefangen nehmen, ob wir an Gott glauben oder nicht. Wir können ja innerhalb von unserem Glauben gefangen sein durch Angst. Durch die Frage, reicht es sich wirklich? Bin ich echt wirklich genug gut für Gott? Oder gibt es nicht noch etwas, was ich vielleicht zuerst muss erledigen, bevor es mich Gott ganz annehmen kann? Oder wenn man merkt, nach manchem Jahr im Glauben, ui, das habe ich ja noch gar nie losgelassen. Oder da probiere ich immer noch, meinen eigenen Weg zu gehen. Jesus war sich bewusst, dass die Freiheit für uns gar nicht immer so einfach ist und dass das nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert. Versteht mich nicht falsch. Jesus erlöst uns und wir sind erlöst. Aber die innere Freiheit, wo wir wirklich merken, hey, ich bin frei. Ich muss keine Angst haben. Ich muss mich nicht schämen wegen dem, wo ich bin, wegen dem, was ich gemacht habe. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Und Jesus sagt uns so, wie wir frei werden können. Wer möchte, darf gerne das Johannesevangelium mit mir aufschlagen. Und zwar Johannes Kapitel 8. Es geht mir dort um einen Abschnitt von Vers 31 bis 44. Ich werde aber nicht ganz alles lesen. Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 44. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus hält also klar fest, Wahrheit macht frei. Und die Juden meinen dann aber, hey, wir sind doch Nachkommen von Abraham, wir sind doch gar nie Sklaven gewesen. Wie kannst du jetzt sagen, wir müssen frei werden? Und Jesus sagt ihnen, ich sage euch, jeder, der sündigt, jeder, der Fehler macht, ist Sklave oder Sünd. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer dazu. Und Vers 36, wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abraham seid, trotzdem wollt ihr mich umbringen, und zwar deshalb, weil meine Worte keinen Raum in euch finden. Wahrheit macht frei. Und wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus sagt weiter, dass er von dem redet, was er bei seinem Vater gesehen hat, und dass die Juden das machen, was sie von ihrem Vater gehört haben. Und da gibt es natürlich einen lauten Protest. Unser Vater ist Abraham. Wir sind Nachkommen von Abraham. Und Jesus sagt, nein. Wenn ihr wirklich Nachkommen von Abraham wäret, dann würdet ihr auch so wie er handeln. Stattdessen probiert ihr mich zu töten. Mich, der ich euch die Wahrheit von Gott gesagt habe. Und im Vers 41 heißt es nachher, nein, ihr handelt so wie euer wirklicher Vater. Wir stammen doch nicht aus einem Ehebruch, protestierten sie. Wir haben nur einen einzigen Vater und das ist Gott. Wenn Gott euer Vater wäre, hielt Jesus ihnen entgegen, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott zu euch gekommen, in seinem Auftrag und nicht von mir aus. Warum ist mein Reden nur so unverständlich für euch, weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören? Euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Der Kindermoment kommt nicht von ungefähr. Es war diese Woche eine Situation, wo bei mir etwas hat ausgelöst. Ich hatte ein Gespräch gehabt, vor zwei Wochen, wo mir nachgegangen ist, wo so um Kinder sein und die Schule gegangen ist. Und wo ich plötzlich gemerkt habe, dass es Sachen gibt, die mir in meiner Schulzeit gesagt wurden, die mich noch heute irgendwie wie gefangen halten. Ein ganz Klassiker ist, du bist zu jung. Ich war immer die Jüngste gewesen. Du bist zu jung. Das habe ich nicht nur in der Schule gehört, das habe ich auch in der Gemeinde gehört. Du bist zu jung. Du darfst es noch nicht. Du kannst es noch nicht. Es gehört sich nicht, dass du das schon machst. Du bist noch zu jung. Du musst warten, bis du älter bist. Du bist zu jung. Etwas anderes war die Spannung von, wenn man einen Sechser hatte. Aha, du nicht so blöd. Du musst gar nicht so tun, als wärst du so gut. Und wenn man einen 5,5 hatte, hey, siehst du, bist eben doch nicht so gut. So, dass Gefühl, das vermittelt ist worden, immer müssen zu beweisen, dass man ein Recht hat, zu können, was man kann, und dass man dass es genug gut ist, dass es reicht. Und mir ist bewusst worden, dass ich noch heute zum Teil, wenn ich für Sachen angefragt werde, und das ist mir speziell aufgefallen, als ich mal einen Artikel geschrieben habe über Spiritualität, wo ja wirklich eigentlich eines von meinen Themen ist, wo mir sehr wichtig ist, wo ich ja viel gemacht habe im Studium. Und ich habe es dann geschrieben und habe es meinem Papi zum Kontrollieren gegeben. Und er sagt, warum zitierst du so viele andere? Du bist jetzt angefragt als Experte. Die ganze Artikel liest sich, also müsstest du beweisen, dass das, was du sagst, stimmt. Schreib es doch einfach. Und ich habe gemerkt, das ist so stark in mir drin, dass zu jung sein, dass ich nicht, ich weiß, ich bin auf der einen Seite noch jung und auf der anderen Seite bin ich doch schon 36. Ich bin nicht mehr 15. Aber ein Teil von mir fühlt sich noch genauso wie das 14-jährige, 15-jährige Mädchen, was einfach geheißen, du bist zu jung. Und das Dritte war, dass es mir in Gruppen, dass es mir unglaublich schwer fängt, in eine Gruppe reinzukommen. Oder auch mit Leuten, ich bin jetzt da sehr offen, ihr seid auch Familie, darum kann ich das. Mit Leuten einfach zu reden und auf sie zuzugehen, wo in mir drin immer so abläuft, ja, und was denken sie nachher? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Habe ich jetzt zu viel von mir erzählt? Habe ich jetzt genug gefragt? Habe ich jetzt zu wenig gefragt? Habe ich jetzt den Scheinwerfer auf mich gerichtet? Oder bin ich genug beim anderen gewesen? Hätte ich das vielleicht anders müssen sagen? Habe ich jetzt vielleicht einfach immer so das ungute Gefühl von mir passt nicht rein und wir können es falsch machen? Und ja, ich habe das einfach sehr stark gemerkt, dass das etwas ist, wo ich selber eigentlich gar nicht wirklich frei bin davon. Und in dem einen Gespräch hat jemand gesagt, weißt du, wenn jemand zu lange in einer Situation drin ist, und dann kommt er zwar aus dieser Situation raus und hat eine neue Chance, neu anzufangen, kann er es fast nicht. Weil das ist so gefestigt, dass wenn auch nur ein unbedachter Kommentar kommt, das Ganze wieder abläuft und man gerade wieder in dieser Situation drin ist, die eigentlich vorbei ist. Und mich hat das geärgert. Ich habe diese Woche auch noch sonst etwas erlebt, wo ich nachher richtig gemerkt habe, ich habe eine Wut bekommen, ich habe eine unglaubliche Wut gehabt und habe dann feststellen, als ich eine Predigt vorbereitet war, dass es auch wieder mit dem zu tun hat, dass ich jetzt auch wieder mir überlege, ja, was denken jetzt die Leute im Dorf? Was denken die jetzt? Da ist mir auch das Lied in den Sinn gekommen, was aber auch drin geheissen hat, eigentlich alles, was zählt, ist, was Gott denkt. Was ich über dich denke. Es sind Bibelverse in den Text gekommen, was heisst, ja, dass Gott für uns kämpft. Und ich habe gedacht, hey, jetzt bin ich doch schon so lange mit Gott unterwegs. Und Jesus sagt, er macht wirklich frei. Und ich merke, ich bin doch noch so gefangen. Aber es braucht eben manchmal Zeit, wie wir auch hatten, in der Kindergeschichte, wo der Eli sagt, weißt du, hast so viele Punkte und sie sind dir noch so wichtig und da musst du ein paar Mal kommen. Du bist frei, aber bis es bei dir ganz angekommen ist, bis es abgehen kann, braucht es Zeit. Braucht es Zeit mit dem Eli, braucht es Zeit mit Gott. Dass wir lernen, auf seine Stimme zu lassen und nicht auf den Teufel, der gängig wieder küschelt, Gott verurteilt. Oder du bist nicht liebenswert, du hast versagt. Weil Jesus ist der, der uns von diesen Lügen vom Teufel befreit, indem er uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Dass er eben Liebe ist. Jesus zeigt uns, wie Gott ist, sein wahrer Charakter. Und er zeigt uns, dass Gott uns so fest gern hat, dass er es nicht nur in Kauf nimmt, dass wir sagen, hey, wir wollen mit deiner Liebe nichts zu tun haben, sondern dass er es sogar in Kauf nimmt, für uns zu sterben. Das ist eine Wahrheit, die wir da oben vielleicht wissen. Dass Jesus uns erlöst hat und dass wir frei sind in ihm. Und dass es uns egal sein kann, was andere denken. Aber das Wissen da oben, so wichtig wie es ist, reicht manchmal nicht. Es braucht manchmal noch etwas mehr. In meiner Zeit in Südafrika haben wir auch immer wieder so Anspiel gemacht. Und da ist es um eine Geschichte gegangen, wo zwei, ich weiß es nicht mehr genau, ob Professor oder eine Diskussion war, was darum gegangen ist, ob es Gott gibt oder nicht. Und die haben diskutiert und diskutiert. Und irgendwann ist einer aus dem Publikum aufgestanden und er ist so vorgelaufen. Er läuft jetzt hinterher, aber er ist vorgelaufen. Und er hat er gefragt, kannst du mir sagen, ob der Apfel süß oder sauer ist? Und da vorne, ja, nein, kann ich nicht. Habe ich ja nicht probiert. Genau. Du hast meinen Jesus noch nicht probiert. Solange, dass wir Gott nicht probieren, werden wir die Wahrheit, dass er uns wirklich liebt und dass er uns wirklich frei macht, nie erleben. Wahrheit muss erlebt werden. Die Freiheit, die er uns schenkt, muss erlebt werden. Warum ist es Gott, ist Gott die Freiheit so wichtig? Und es bewirkt die Freiheit, die Gott uns schenkt. Weil Gott Liebe ist und er uns liebt, werden wir fähig, unseren Nächsten zu lieben. Und aus dieser nächsten Liebe werden wir auch fähig, unsere Freiheit verantwortungsvoll zu nutzen. Unsere Freiheit, mit Gott zu leben. Liebe verhindert Missbrauch von Freiheit. Aus Liebe zu Gott und aus der Liebe zum Nächsten bin ich auch bereit, meine eigene Freiheit zu tun und zu machen, was ich möchte, einzuschränken, dort, wo sie anderen schadet oder könnte schaden. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 6, Vers 12, alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. In Jesus sind wir frei, aber es ist nicht alles gut für uns. Und es ist vor allem auch wichtig, dass wir uns nicht wieder neu versklaven. So wie wir in der Textlesung gehört haben, im Galater 5, Vers 1, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Je nach Übersetzung, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Loslassen, was uns bindet. Und nicht eine Angst gegen die andere auszutauschen. Uns nicht von dem irre machen, dass wir denken, wir werden vielleicht nie all das erreichen, was wir möchten. Auch nicht im Glauben, sondern darauf vertrauen, dass Gott schon alles gemacht hat. Und dass er uns in Jesus alles schenkt. Und dass Demian? Dass das, was er macht und was er denkt, einfach das Wichtigste ist. Das ist Gebärdensprache und heisst Dunkel. Dunkel. Das ist das Einzige, was zählt. Das ist, was Gott über uns denkt. Und für das haben wir auch die Bibel, die uns immer wieder sagt, hey, ich habe dich schon immer geliebt und ich höre nicht auf, dich zu lieben. Jeder von uns ist von Gott gewollt. Gott hat dich wollen. Und er hat dich in deiner ganzen Einzigartigkeit gemacht und mit einer Freiheit gesegnet, dass du darfst lieben. Dass du nicht gezwungen bist, wie ein Roboter irgendetwas zu machen, sondern dass du dich frei kannst entscheiden, ob du mit einem Gott, der schon unterwegs ist, der dich liebt, der dich bis ins Innerste kennt und der Ja zu dir sagt. Ja zu all dem, wo du vielleicht denkst, ach, das ist nicht so toll. Er sagt Ja zu dir. Und ich habe per Zufall auf Twitter eine Nachricht gelesen, wo eine Mutter schreibt, dass sie mit ihren Kindern war in einem Wasserpark und auf einer Wasserrutsche und das eine Kind hat ein Foto gemacht von ihr und hat dann gefunden, Mami, ich möchte das Bild haben. Und Mami hat das Bild angeschaut und gefunden, nein, gefällt mir darauf nicht so. Und das Mädchen hat gesagt, weißt du, Mami, wenn du mal nicht mehr bist, mir geht's, ist es mir gleich, ob du das Gefühl hast, du seist zu dick, ob du dich selber für zu dick gehalten hast. Ich will mich daran erinnern, was wir für eine schöne Zeit miteinander hatten. Egal, was wir über uns denken, was andere über uns denken, Gott liebt dich und er liebt mich und er hat mich genial gemacht. Und das Abendmahl, das wir heute miteinander feiern, ist ein Zeugnis von dieser Freiheit. Jesus bietet es an, er bietet sich an. Es erinnert uns an die riesengroße Gnade, wo jeder einzelne von unseren Fehlern zwar sieht, aber sagt, hey, der Preis ist zahlt. Es ist gut, du darfst kommen. Es erinnert uns daran, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass er uns liebt und dass er uns auch die Freiheit schenkt. Und uns die Freiheit lässt, das anzunehmen oder nicht. Echte Liebe befreit. Echte Liebe macht frei. Sie lässt los und sie wartet und sie bleibt. Und ich möchte nach der Predigt ein Lied singen, so gut wie es da geht, wo das aufgreift. Liebe lässt los. Sie lässt mich gehen. Auch wenn ich andere Wege gehen will. Du bist frei. Was machst du jetzt? Amen. Wie sie in Johannes 13, Vers 1 bis 11 beschrieben wird, zeigt uns, mit welcher Freiheit Gott uns in seiner Liebe begegnet. Und ich lese Johannes Kapitel 13, Vers 1 bis 15. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikarier Judas ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde, darum hatte er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr, das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Vers 17. Jesus gibt sich ganz. Freiwillig. Er dient freiwillig. Weil Liebe aus Freiheit führt zu Dienst. Und er dient allen von seinen Jüngern, auch am Judas. Er bietet seine Liebe in aller Freiheit an. Er hält nichts zurück, er erzwingt nichts. Er lässt die freie Wahl. Falls sich jemand lieber die Füße nicht waschen möchte, dann nimm dir doch Zeit. Und überleg dir, von was Gott dich heute möchte befreien. Was möchte er abwäschen? Was für falsche Glaubenssätze hält er dich gefangen und die Gott davon möchte lösen? Es hat auf dem hinteren Tisch einen Block und es hat Stifte und es hat Zündhölzchen. Schreib dir auf, von was Gott dich möchte befreien. Bett darüber und verbrenne das Papier anschliessend draussen in der Feuerschale. In Lukas 22, Vers 19 steht: Dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für das Bild, das du brauchst, dass du dich für uns lässt brechen, dass wir heil werden in dir. Danke für das Brot, das uns zeigt, dass du uns Nahrung sein willst, dass du uns stärken willst und dass wir alleine in dir Freiheit und Stärke und Ruhe und Liebe finden. Segne durch das Abendmahl. Möge uns das ganz bewusst in deine Gegenwart bringen, immer mehr, und uns erleben, dass du da bist. Jeden Tag und für immer. Amen. Pi, das Brot als Zeichen von Gottes Liebe, in aller Freiheit zu uns anzunehmen und in der Stille zu essen. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihnen auch den und sagte: Trinkt alles daraus. Das ist mein Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken. Ich bete. Herr, du hast einen Bund mit uns geschlossen. Und du sagst, dass dein Blut den Bund versiegelt, bekräftigt. Das Zeichen ist, dass er ewig gültig ist. Dass er nicht gebrochen werden kann. Dass er Bestand hat. So wie du Bestand hast und dich nicht änderst. Und so wie deine Liebe zu uns dauerhaft ist. Herr, danke, dass der Traubensaft uns an das erinnert, was du für uns da hast. Aber nicht nur eine Erinnerung ist, sondern noch eine Vorfreude auf den Tag, wo du kommst. Und wir dürfen ein riesiges Fest mit dir feiern. Danke, dass du uns mit dem Bild vom Abendmahl segnest. Als Zeichen dafür, dass wir den Bund eingeben mit Gott, lade ich euch ein, das Glas Traubensaft anzunehmen. Macht frei. Und wenn der Sohn, der die Wahrheit und das Leben und der Weg und die Tür und die Auferstehung ist, wenn der Sohn frei macht, dann ist er wirklich frei. Bevor wir das Schlusslied singen miteinander, möchte ich gerne noch ein Segensgebet sagen. Herr, du grosse, gütige, allmächtige Gott. Herr, du Gott voller Liebe und Gnade. Wir stehen vor dir in Ehrfurcht und mit Staunen erfüllt über die grosse Liebe, die du für uns hast, dass du dich für uns hergibst. Herr, danke, dass wir dir wichtig sind, weil wir dir gehören. Und danke, dass du uns begleitest und wir uns immer wieder dürfen von deiner Liebe stärken. Und ich bitte dich um die Segen von uns. Der Herr Jesus Christus, der Auferstandene, segnet dich. Er segnet dich mit seiner Gegenwart und mit seinem Frieden.
Er segnet dich mit neuer Gewissheit und mit neuer Freude. Er ist mit dir auf deinem Weg. Amen.